Ja, wir gehen langsam jetzt schon so auf die Sommerpause zu. Ich weiß nicht, wer von euch sich schon besonders urlaubsreif fühlt. Manche haben das vielleicht auch schon hinter sich. Gerade alle die, die mit der Schule zu tun haben, die zählen jetzt wahrscheinlich so langsam die Tage. Eine Woche noch und bis zu den Sommerferien wollen wir uns auch noch beschäftigen mit Texten aus der Apostelgeschichte, mit einer Gemeinde, die in Bewegung ist und bleibt und die durch die gute Nachricht als Motor angetrieben wird. Und diejenigen, die bei den vergangenen Predigten dabei waren, die haben schon gemerkt, das ist eine Gemeinde, die genau wie Gemeinden heute immer wieder auch mit Herausforderungen zu kämpfen hat, wo eben nicht alles immer eine Erfolgsgeschichte ist, wo es menschelt, wo es Angriffe, sage ich mal, von innen und von außen gibt und wo es gar nicht so einfach ist, das Zentrale auch zentral zu behalten und sich nicht von der einen oder anderen Seite irgendwie ablenken zu lassen, auf Kurs zu bleiben und gleichzeitig auch immer wieder zu schauen, wie reagiert man auf diese Herausforderungen. Und ich glaube, das beschäftigt auch Gemeinden bis heute, auf Herausforderungen von innen und außen angemessen zu reagieren. Es gibt ja manche Probleme, die haben vielleicht mit Personen zu tun, mit Konflikten, mit Verhaltensweisen. Es gibt auch Probleme, die haben mit Strukturen zu tun, wo vielleicht auch manchmal Strukturen einer Gemeinde im Weg stehen können. Und heute in dem Text kommt so ein bisschen beides vor: persönliche Problemchen und strukturelle Probleme. Und das sagt einerseits natürlich was über das Problem, aber andererseits kommt auch darin hoffentlich etwas zum Ausdruck. Was hat sich Gott eigentlich dabei gedacht, dass er eine Gemeinde aus so vielen verschiedenen Menschen ins Leben gerufen hat? Und vielleicht ist das für manche, die jetzt so quer da einsteigen und die ganzen Predigten vorher nicht gehört haben, ein bisschen ein steiler Einstieg. Vielleicht ist da manches auch sehr fremd. Und dann sage ich einfach immer wieder, das ist so ein bisschen wie wenn man bei einer Familie zu Gast ist und man sitzt mit am Tisch und ja, es ist so ein bisschen Familiengespräch und man versteht vielleicht nicht alles, aber man darf eben auch mit dabei sein. Und so nehmen wir jetzt heute auch alle mit da rein, die vielleicht sagen, ich kenne die ganze Vorgeschichte nicht, aber ich bin trotzdem mit dabei und dann hoffe ich, dass du auch als Quereinsteiger da etwas mitnehmen kannst. Zu diesem Thema auf Herausforderungen reagieren und Verantwortung teilen, lese ich einige Verse aus Apostelgeschichte 6. Die werden auch hier vorne auftauchen, aber man kann natürlich gerne auch in der eigenen Bibel mitlesen. Da steht: Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut, und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Da beriefen die 12 eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten: Es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach 7 Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende 7 Männer aus: Stephanus, ein Mann mit einem festen Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, ein Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Man ließ sie vor die Apostel treten und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. In diesem Text geht es ja erstmal darum, dass eine Herausforderung da ist, die auf die reagiert wird. Aber man kann sich so ein bisschen vorstellen, bei dem, was hier beschrieben wird, was auch in einer Gemeinde passieren kann, wenn bestimmte Herausforderungen ignoriert werden. Darüber möchte ich kurz am Anfang nachdenken. Es ist ja diesmal kein Druck von außen. Es sind nicht die religiösen Machthaber, die für Probleme sorgen. Es ist auch nicht das Fehlverhalten einzelner Gemeindemitglieder, was hier Schwierigkeiten macht. Es ist eigentlich ein Luxusproblem, was die Gemeinde hier hat. Sie wird nämlich zu groß. kann man sagen, das sind Probleme, die hätten wir alle gerne mit unseren Kirchen, dass wir so viele wären, dass wir irgendwie darauf reagieren müssen. Aber es ist so, und das würden auch viele, die schon lange Teil dieser Gemeinde hier sind, wahrscheinlich bestätigen, wo eine Gemeinde sich verändert, dann entstehen auch Strukturen und dann muss man darauf reagieren und muss Dinge auch anpassen. Vielleicht erinnern sich einige Alteingesessene hier noch, dass es früher fast möglich war, wichtige Entscheidungen für eine Gemeinde irgendwo nachmittags beim Kaffeetrinken zu treffen, weil vielleicht aus ein, zwei Familien die wichtigsten Schlüsselpersonen irgendwie da waren und man konnte Dinge schnell und einfach lösen. Dann gibt es mehr Personen, unterschiedliche Personen und man muss neue Wege finden. Das ist ja auch etwas, was wir in den vergangenen Jahren versucht haben, darauf zu reagieren und genau das zu tun, was hier auch passiert ist, nämlich niemanden aus dem Blick zu verlieren und Menschen mit hineinzunehmen und zu sagen, Gemeinde besteht dadurch, dass alle sich irgendwo mit einbringen. Hier in der Geschichte ist das auch so, die Gemeinde wird größer, sie wird unübersichtlicher, sie wird irgendwie auch bunter. Es ist keine homogene Gruppe, sondern da gibt es die Juden, die schon immer ganz jüdisch gelebt haben und jüdisch geprägt waren. Und da gibt es die, die irgendwo in einem griechischen Umfeld gelebt haben, die kulturell ganz anders geprägt waren. Und die einen fühlen sich benachteiligt. Die haben das Gefühl, die anderen werden eher gesehen. Und da, wo es um soziale Versorgung geht, da kommen wir zu kurz. Und dann heißt es hier, es wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut. In anderen Übersetzungen heißt es irgendwie, es entstand so ein Murren. Man kann sich das vorstellen, es entsteht so ein so eine unterschwellige Unzufriedenheit. Und ich denke, das ist ein kritischer Punkt. Denn es ist klar, wo wir als Kirchen zusammen sind, als Gemeinden zusammen sind, da wird es immer so sein, dass wir Dinge unterschiedlich sehen. Da wird es immer so sein, dass wir Dinge unterschiedlich beurteilen. Aber es ist eine große Gefahr, wenn so ein Murmeln und Murren im Hintergrund irgendwo nicht ausgesprochen wird, wenn es auch nicht angegangen wird und wenn irgendwo unterschwellig immer so etwas schwelt. Man kann sich vorstellen, wenn die Gemeindeleitung, das waren damals die 12 Apostel, wenn die das nicht ernst genommen hätten, wenn die das irgendwie ignoriert hätten, dann hätte ganz schnell ein eigentlich relativ banales Problem zu einer riesengroßen Schwierigkeit werden können. Und wir erkennen das ja auch heute oft, dass es manchmal Kleinigkeiten sind. Auch in der Gemeinde irgendwelche Kleinigkeiten, die dann auf einmal zu riesengroßen Dingen werden können und große Auswirkungen haben. Und das gilt tatsächlich ja auch nicht nur für Gemeinden, das gilt für Freundschaften, das gilt für Ehen, wo ich solche Kleinigkeiten nicht ernst nehme und nicht angehe, da kann schnell was Größeres mit schwierigen Folgen draus werden. Also, wir sind herausgefordert, auch da, wo wir so unterschiedlich wie wir sind, zusammen sind, Konflikte ernst zu nehmen und vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass nicht aus dem Murren irgendwann ein lautes Geschrei wird und hinterher viel Zank und Streit. Wir sollten vor allen Dingen auch nicht davon ausgehen, naja, das wird sich schon alleine lösen. Und ich muss das auch oder kann das an der Stelle auch ganz persönlich sagen, wenn ich so auf meine wenigen Dienstjahre bisher zurückgucke, die frustrierendsten Erfahrungen oder die Erfahrungen, wo ich im Nachhinein sagen würde, wenn ich könnte, ich würde es nochmal anders machen, das waren Konflikte, wo ich zu lange gedacht habe, ja, ich sehe da was, aber es wird sich bestimmt schon irgendwie wieder lösen und am Ende war es nicht mehr zu lösen. Das macht am Ende nur Probleme und es ist ja gleichzeitig auch ein Punkt für uns als Gemeinde. Ich habe schon gesagt, es wird immer Dinge geben, die jeden Einzelnen hier frustrieren. Strukturfragen, inhaltliche Fragen, Formfragen. Ich glaube, wir sind nur miteinander herausgefordert, eben aufzupassen, dass nicht aus scheinbaren Kleinigkeiten dann größere Sachen werden. Und da ist es im Zweifelsfall immer besser, nicht nur irgendwo hintenrum unterschwellig zu murren und zu murmeln, sondern die Dinge tatsächlich auch zu äußern. Denn dann, wenn man es weiß und wenn es ausgesprochen ist und wenn es auf dem Tisch liegt, dann kann man auch versuchen, irgendetwas daran zu ändern. Hier in der Geschichte ist es ja dann so, die Leitung, auch wenn die damals noch nicht so hieß, die sucht eine Lösung und für dieses Problem. Und das wäre das Zweite, dass wir darüber nachdenken, wie wird denn diese Lösung gefunden? Die Initiative kommt von oben. Es gab also auch damals schon Verantwortliche, auch wenn vielleicht noch nicht alles so organisiert war wie an vielen Stellen heute. Und die benennen das Problem und sagen, ja, wir sehen das, da ist ein Mangel an Versorgung, aber sie sagen auch ganz klar, es wäre nicht die Lösung, dass die, die schon ganz viel machen, dass die einfach noch mehr machen, dass wir einfach da noch oben drauf packen und die, die eigentlich eine andere Aufgabe haben, denen legen wir das noch oben drauf. Stattdessen wird gemeinsam eine Lösung gesucht. Das Problem ist klar und jetzt suchen alle gemeinsam mit der Gemeinde eine Lösung. Nicht die Apostel alleine bestimmen die Lösung, sie haben die Idee, aber die Umsetzung geht gemeinsam. Sie fordern alle auf, sich umzusehen nach Leuten, die das Team ergänzen können. Auf den ersten Blick sieht es ja alles sehr menschlich aus. Hier läuft jetzt kein Prozess ab, der besonders spektakulär ist. Da könnte man auch sagen, das ist ja gar nicht besonders geistlich. Da gibt es einfach Kriterien und dann werden Leute gesucht. Man könnte natürlich auch sagen, die Apostel nutzen die Schwarmintelligenz der ganzen Gemeinde und sagen, lasst uns miteinander schauen, wer kann denn da passen? Es werden Kriterien aufgestellt und dann wird geschaut, wer könnte passen. Die Grundvoraussetzung ist eine Beziehung zu Gott, die dadurch deutlich wird, jemand hat den Heiligen Geist. Es geht um ein geistliches Amt. Es geht ja auch um den Umgang mit Finanzen, deshalb einen guten Ruf. Und es sollte jemand sein, der planerisch, organisatorisch begabt ist für dieses Amt. Weisheit und Einsicht. Und dann werden Personen gesucht und gefunden. Ganz nüchtern, ganz menschlich. Und da merken wir wieder, für alle unsere Entscheidungen, Gott hat uns einen Kopf gegeben und mit dem können und dürfen wir tatsächlich auch Entscheidungen treffen. Und an der Stelle haben wir auch Verantwortung. Das heißt nicht, wir sollen ohne Gott entscheiden, wenn irgend so etwas ansteht. Das gilt ja auch für viele andere Fragen, kann man also auch übertragen. Nicht ohne Gott entscheiden und denken, ich weiß alles selber, aber in Verbindung mit Gott zu leben und dann das einzusetzen, was Gott uns mitgegeben hat und dann mutig auch Entscheidungen zu fällen. Wie gesagt, das gilt auch für andere Fragen. Wir müssen nicht immer erst auf Zeichen vom Himmel warten, aber wo wir in Verbindung mit Gott leben, in der Abhängigkeit von ihm, da hat er ja versprochen, uns zu leiten und dann können wir auch mutig Schritte gehen, so wie die Gemeinde das hier auch gemacht hat. Ist aber hier an der Stelle eigentlich nur ein Nebeneffekt und ich möchte viel mehr nochmal drüber nachdenken, welche Auswirkungen, das wäre das Dritte, hat denn diese Lösung und was können wir auch davon lernen, wie die Gemeinde auf diese Herausforderung reagiert hat. Was wir an dieser Stelle sehen ist, Gemeinde funktioniert besser, wenn alle Aufgaben auf viele verteilt sind. Vorher hat man das Gefühl, gab es da vielleicht so einen gewissen Flaschenhals, durch den alles durch musste bei den Aposteln. Aber da war klar, die haben auch nur 24 Stunden am Tag und die können nicht alles. Und deshalb braucht es eine Ergänzung. Es ist ja auch interessant, dass nicht gesagt wird, diese soziale Arbeit, die lassen wir einfach liegen. Das machen wir nicht. Wir machen das einfach nicht mehr, sondern es wird gesagt, das ist beides wichtig. Wir brauchen Leute für beides. Und deshalb ist Gemeinde immer Teamarbeit. Und deshalb funktioniert Gemeinde immer damit, dass viele sich mit einsetzen. Und da geht es eben nicht um besser oder schlechter. Da sind nicht die Dienste, wo jemand irgendwo auf der Bühne steht, hochwertiger als da, wo jemand hinter den Kulissen dafür sorgt, dass irgendeine Gruppe stattfinden kann, dafür, dass jemand den Raum herrichtet, dass jemand aufräumt. Beides ist wichtig. Und man muss das Verantwortung teilen lernen. Wenn die Apostel sich krampfhaft an alles geklammert hätten und hätten gesagt, aber wir sind die Apostel, wir wollen alles bestimmen, dann wäre auch vieles liegen geblieben. Die Gemeinde lebt vom Einsatz von vielen. Am Anfang sind es ja hier letztlich nur zwei Dienste, aber dann kommen später noch viel mehr dazu. Und das hängt auch damit zusammen, dass Gott sagt, er hat jedem Menschen Begabungen gegeben. Und wenn du dich vielleicht manchmal fragst, ja, was soll ich denn schon hier irgendwie tun, machen, was kann ich denn schon? Gott kann das, was du hast, gebrauchen. Und Gott gibt uns Dinge mit auf den Weg. Und das, was wir haben an Fähigkeiten, an Gaben, das gibt er uns eben nicht einfach nur, damit wir uns irgendwo im Leben selbst verwirklichen, sondern das gibt er uns eben auch, damit wir es für ihn einsetzen, damit wir unserer Bestimmung gemäß leben. Im Kern sind wir ja wieder bei der Frage, warum sind wir als Menschen überhaupt hier? Und Ich denke, Gott hat uns in diese Welt gestellt, damit wir für ihn leben, damit wir von ihm etwas in dieser Welt sichtbar machen, durch das, was wir leben. Und das hat eben damit zu tun, dass wir das, was wir haben, auch für ihn einsetzen und dass wir das nicht irgendwo auf der Zuschauertribüne verkümmern und versauern lassen. Es gibt ja manchmal Sportler, wo man so denkt, gesegnet mit einem Riesentalent, aber irgendwie nie zur Entfaltung gekommen. Und das wäre schade, wenn das irgendwann mal über uns gesagt werden müsste, mit ganz vielen Begabungen und Talenten gesegnet, aber irgendwie nie so den Platz gefunden oder nie den Wunsch gehabt, das irgendwo einzusetzen. Und vielleicht fragst du dich manchmal, auch bei solchen Texten, was wäre denn mein Platz hier in der Gemeinde? Und dann mache ich an der Stelle einfach Mut, es gar nicht so kompliziert zu machen, sondern einfach zu sagen, ausprobieren, das hilft. Und einfach zu sehen, wo wird denn etwas gebraucht und ich kann es doch einfach mal probieren. Die Dinge sehen, die getan werden müssen und anpacken. Es braucht uns alle für das große Ganze. Und ich bin überzeugt, da wo wir das, was wir haben, wo wir das nicht nur für uns, sondern auch für andere, für eine größere Sache einsetzen, da ist es nicht nur irgendein Dienst, der uns Mühe macht, sondern da ist es auch etwas, was uns Erfüllung gibt, weil da sind wir in unserem Element. Gemeinde lebt von der Verteilung auf viele und da braucht auch nicht jeder ein offizielles Amt. Ich möchte einfach heute Morgen dich nochmal persönlich herausfordern, auch darüber nachzudenken, was ist deine Begabung, was ist das, was dir Freude macht? Und was hindert dich vielleicht auch daran, dich mit einzusetzen? Und mir ist auch bewusst, dass das in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedlich ist. Und natürlich gibt es irgendwann vielleicht auch den Punkt, wo man sagt, meine Kräfte, die sind jetzt nicht mehr dazu in der Lage, aber dann ist es immer noch möglich für Menschen und für Personen und Gruppen und Kreise und für andere zu beten. Wir sehen also hier einerseits eine Teilung von Verantwortung, aber wir sehen gleichzeitig auch eine Konzentration, dass eben nicht jeder alles macht. Die Apostel geben Verantwortung ab, aber sie konzentrieren sich auch auf das, wo sie sagen, das ist für sie das Wichtige. Und ich denke, auch das kann man aus diesem Text lernen. Es braucht ganz viele, die in einer Gemeinde mit anpacken, aber es braucht eben auch die, heute würden wir vielleicht sagen, die sogenannten Ältesten, die auch Kapazitäten haben, um Zeit zum Beten zu haben, um Zeit zu haben, selber in Gottes Wort zu studieren, um darum zu ringen, was ist der Kurs für die Gemeinde. Es gibt eben auch die, die die inhaltliche Verantwortung tragen. Das gilt auch wieder nicht nur für die, wenn man sich die Namen der 7 sogenannten Armenpfleger, wie sie in alten Übersetzungen heißen, anschaut und die Apostelgeschichte weiterliest, dann sieht man, das waren auch theologisch versierte Männer, die konnten auch predigen und so weiter. Aber die Apostel haben trotzdem gesagt, wir haben einen Kernauftrag und den werden wir auch nicht liegen lassen, egal was zu tun ist. Diesen wichtigen Dienst, den dürfen wir auch in der Gemeindeleitung nicht vernachlässigen, aber das gilt ja auch für uns alle persönlich. Diese Zeiten, diese persönlichen Zeiten zum Auftanken, zum Ringen um inhaltliche Fragen, die brauchen wir auch. Und ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung sagen, bei mir bewahrheitet sich sehr gut der Satz eines meiner Dozenten aus dem Studium, was aus dem Ärmel kommt, ist ärmlich. Es braucht einfach Zeit für gute Vorbereitung. Es braucht Zeit zum Ringen über inhaltliche Fragen. Sonst leiden andere Sachen. Und das merkt ihr dann irgendwann auch. Und deshalb ist es gut, Ergänzung zu haben in Dingen, wo ich sagen würde, das ist vielleicht nicht meine Kerngeschäftsaufgabe, das ist nicht das, was mir so liegt. Es wird der Gemeinde gut tun, wenn wir an der Stelle Ergänzung leben. Die Gemeindeleitung damals hat diese Herausforderung gesehen, sie hat reagiert. Sie hat einerseits geteilt, Verantwortung geteilt und sich andererseits konzentriert auf das Wesentliche. Und beides brauchen wir auch. Wir sehen heute auch viele Herausforderungen. Wir sehen eine Gemeinde, die in interessanten Zeiten lebt. Wir sehen schon auch bei uns in der Gemeinde so einen gewissen Generationenumbruch. Wir sehen viele Möglichkeiten, die wir irgendwie hätten. Und wir sind genauso herausgefordert zu sagen, wir müssen Lasten verteilen, wir müssen das ganze Potenzial nutzen, was Gott auch in unsere Gemeinde reingelegt hat. Wenn wir wirklich als gemeinsames Team und mit einem Dienstverständnis unterwegs sind. Deshalb nochmal die Frage, was könnte dein Platz hier in der Gemeinde sein? Und letztlich ist Gemeinde ja ein guter Ort, wirklich Dinge auszuprobieren und zu erleben. Selbst wenn irgendwas nicht funktioniert, man darf auch Fehler machen, man darf auch scheitern. Es gibt eigentlich keinen besseren Ort dafür als Gemeinde. Am Ende gibt es in dieser Geschichte ja ein positives Fazit. In fast jeder Geschichte, in der Apostelgeschichte, gibt es am Ende so einen zusammenfassenden Vers, nachdem die Herausforderung gemeistert ist. Und dann heißt es ja auch wieder, die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus. Die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Natürlich ist es kein Automatismus. Wir können das nicht machen, aber wir können uns trotzdem miteinander dafür einsetzen. Wir können dafür arbeiten, dass mehr Menschen Gott kennenlernen, dass mehr Menschen entdecken, wofür sie gedacht sind. Und wir brauchen diesen Blick zum Dienst. Und vielleicht ist das für einige jetzt wieder ein bisschen hinten angeklatscht, aber für mich kommt an dieser Stelle immer die Frage, woher gewinne ich die Motivation dazu? Woher gewinne ich die Motivation dazu, mich so einzusetzen und meine Gaben tatsächlich zur Verfügung zu stellen, auch wenn es Zeit und Kraft kostet? Die beste, motivierendste Predigt wird das nur kurzfristig erfüllen können. Wir brauchen an der Stelle eine Herzensmotivation. Und diese Motivation, die bekommen wir eben immer wieder dann, wenn wir auf Gott schauen, wenn wir zu Gott gehen, wenn wir seine Nähe suchen. Und wenn wir einen Gott sehen, der bereit war, selber fokussiert zu dienen, der bereit war, mit einem Ziel in diese Welt zu kommen und für dieses Ziel auch vieles andere zu vernachlässigen und der gleichzeitig auch das Risiko einging, auf diesem Weg und in dieser Mission viele Menschen mit reinzunehmen. Wenn man die Geschichten von Jesus anschaut, denkt man ja manchmal, ohne die Apostel hätte er es auch einfacher gehabt. Aber er lässt sich auf dieses Wagnis ein. So ist unser Gott. Er will uns mit dabei haben. Und er kommt in diese Welt mit Liebe und mit Hingabe. Und das zu verstehen und das selbst immer wieder zu erfahren, das ist die beste Motivation, selber zu dienen und sich selber hinzugeben. Und das Abendmahl, was wir jetzt gleich feiern, das hilft uns genau das zu entdecken. Denn da sehen und schmecken und fühlen wir etwas von dieser Liebe und Hingabe, die uns allen gilt. Und das macht uns dann hoffentlich auch bereit, uns selber hinzugeben für diese größere Sache. Ich möchte an der Stelle gerne die Predigt mit Gebet abschließen, einfach auch als ein Bekenntnis, dass wir selber auch als Gemeindeleitung immer wieder merken, das ist unser Auftrag und manchmal gelingt es uns, den umzusetzen und manchmal gelingt es uns nicht. Und ich möchte an dieser Stelle heute, wenn wir das Abendmahl feiern, bewusst jetzt nicht ein persönliches Bekenntnisgebet mit euch beten, sondern stellvertretend auch für die Gemeindeleitung und für uns bekennen, dass wir selber manchmal diesen Auftrag so nicht ausführen, den Gott uns gegeben hat. Aber ich lade euch trotzdem gerne ein, in Gedanken mit zu beten. Ja, lieber himmlischer Vater, auch heute Morgen kommen wir als Gemeinde zu dir und freuen uns darüber, dass wir dir begegnen können. Und wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der mit einem Ziel und mit einem Fokus und mit viel Liebe und Hingabe in diese Welt hineingekommen ist. Und gleichzeitig bekennen wir dir, dass wir dir in unserem Leben oft nicht den Platz zugestehen, den du verdienst. Dass wir oft klein von dir denken, dass wir zwar hören, was du sagst, aber dass wir es nicht beachten. Und wir kommen zu dir und wir beklagen dir auch, dass von dem Potenzial, was du in Gemeinde reingelegt hast, in unserem Land und auch in unserer Gemeinde an vielen Stellen noch zu wenig zu sehen ist. Wir bekennen dir, dass auch wir in unserer Gemeinde uns manchmal um nebensächliche Dinge drehen und deinen Auftrag für uns vernachlässigen. Dass wir andere Menschen nicht mit deinen Augen sehen und sie nicht lieben, wie du sie liebst. Wir bekennen, dass wir uns immer wieder gefangen nehmen lassen von einem Denken von Sicherheit und Gleichgültigkeit. Und wir bekennen, dass wir dadurch auch schuldig geworden sind an dir und anderen Menschen. Und wir bitten dich heute Morgen noch einmal bewusst um Vergebung und auch um dein Erbarmen für unsere Gemeinde. Wir kommen zu dir und vertrauen nicht auf uns, sondern auf deine Gnade und Barmherzigkeit. Und wir bitten dich, hilf du uns, im Vertrauen zu dir zu wachsen. Wecke du in uns die Sehnsucht, dich mehr zu lieben, dich neu zu suchen und unser Leben für dich und zu deiner Ehre einzusetzen. Gib uns auch neu den Mut, uns für dich und den Bau deiner Sache einzusetzen und schenke du uns deine Liebe füreinander und für andere und hilf uns miteinander, das zu tun, was getan werden muss. Das bitten wir im Namen deines Sohnes Jesus. Amen. Ich habe eben schon gesagt, Hingabe und Dienstbereitschaft, das braucht diese tiefere Motivation, und die tiefste Motivation für eine solche Hingabe ist die gute Nachricht, die jedem von uns gilt, dass Gott uns liebt und vergeben will, obwohl wir so sind, wie wir sind. Und deshalb passt es heute, dass wir auch nach für manche vielleicht so einer eher technischen Predigt, dass wir miteinander Abendmahl feiern. Und dass wir den Blick auf Gottes Liebe und Hingabe richten. Dass wir das neu verstehen, was er für uns getan hat. Dass wir auf Jesu Dienstbereitschaft schauen. Auf seine Bereitschaft, etwas zu geben und sich auf etwas zu fokussieren, auch wenn es kostet. Und wir sehen Gottes Liebe und Hingabe, die Vergebung möglich machte. Und wir denken gleichzeitig eben auch an diese kaputte Welt und auch an unser Herz, was oft so kaputt ist, dass das alles nötig machte. Wir werden das Abendmahl gleich wieder so feiern, dass wir zuerst mit einigen Helfern und auch den Musikern hier vorne Abendmahl feiern und dann wird das Abendmahl durch die Reihen ausgeteilt. Es gibt wieder die kleinen Kelche, die man sich vom Tablett nehmen kann und auch die kleinen Portionen mit dem Brot und dann wird das Abendmahl zu jedem gebracht. Und das Abendmahl ist auch heute Ausdruck davon, dass ich sage, das, was Jesus getan hat, er hat es für mich getan und ich möchte das für mich in Anspruch nehmen. Das kann ein wiederholter Zuspruch sein für den, der das schon festgemacht und verstanden hat, aber das kann auch ein Moment sein, wo man sagt, für sich, ich habe das heute nochmal neu etwas verstanden oder ich möchte damit heute noch wieder einmal neu etwas bekennen. Und das ist auch die Möglichkeit. Aber es ist genauso auch so, dass wenn du jetzt sagst, da sind mir noch zu viele Fragen, ich möchte da erst nochmal drüber nachdenken, ich habe das so noch nicht ganz verstanden, dann darfst du die Freiheit haben, den Teller oder auch das Tablett einfach weitergehen zu lassen. Wir werden während der Austeilung singen, man kann mitsingen, man kann die Zeit zum Nachdenken und auch zum Beten nutzen. Und jetzt wollen wir miteinander das Abendmahl feiern, weil Jesus selbst uns das Abendmahl gegeben hat. Denn unser Herr Jesus Christus in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach's und sagte, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und das wollen wir jetzt miteinander tun, uns an das erinnern, was Jesus getan hat, es uns aber damit auch noch einmal gegenseitig zusprechen, seine Gnade und seine Vergebung für uns. Und wer darauf vertraut, der ist eingeladen, das jetzt zu schmecken und zu sehen, wie freundlich unser Gott ist. Und es gilt das Versprechen aus Gottes Wort, glücklich ist der, der auf ihn vertraut. Amen.